Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Einen schönen guten Tag. Es ist ein Eingeständnis chinesischer Planlosigkeit. Zum ersten Mal seit 30 Jahren verzichtet China auf ein Wachstumsziel. Zu unsicher sind die Corona-Perspektiven. Parallel dazu zieht Peking in Hongkong die Daumenschrauben an. Wir sprechen gleich mit unserem China-Korrespondenten über eine Gesellschaft im Wandel. In eine schwere Krise ist auch Israel geraten. Die Start-up-Nation kämpft mit dem Phänomen der Massenarbeitslosigkeit. In Afrika bleiben die Flugzeuge der Ethiopian Airline am Boden. Wie wichtig die erfolgreichste afrikanische Fluggesellschaft für den Kontinent ist, klären wir ebenfalls in dieser Sendung und schauen auf die schweren Zerstörungen in Südasien durch den Zyklon Amphan. Es ist ein übergroßes politisches Zeichen der Normalisierung, das China in diesen Tagen in die Welt sendet. Während sich andernorts Politiker virtuell zu Online-Parteitagen treffen, tagt ausgerechnet das größte Parlament der Welt regulär. Mit 2,5-monatiger Verspätung hat der Nationale Volkskongress seine annähernd 3000 Delegierten in dieser Woche in Peking versammelt. Wirklich debattiert wird hier allerdings nicht. Noch nie ist ein Gesetz oder ein Antrag in der Versammlung gescheitert. Die Führung in Peking bestimmt und entscheidet. Und die hat gleich zu Beginn Schockwellen Richtung Hongkong und ins Ausland gesendet. Regierungschef Li Keqiang.
Man werde für die beiden Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau solide Rechtsvorschriften auf den Weg bringen, um die nationale Sicherheit in den beiden autonom regierten Regionen aufrechtzuerhalten, sagte Li.
Der chinesische Regierungschef Li Keqiang war das. In Peking bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Axel Dorloff. Herr Dorloff, solide Rechtsvorschriften für Hongkong heißt es vom Regierungschef. Ist das, wie immer wieder jetzt zu hören, ist das Ende der völkerrechtlich fixierten Konzepts ein Land, zwei Systeme?
Ja, das ist zumindest das, was das pro-demokratische Lager in Hongkong fürchtet. Das geplante Sicherheitsgesetz sei das Ende vom Prinzip ein Land, zwei Systeme. Genauso hieß es in den Reaktionen. Es sei ein Todesurteil für die Demokratiebewegung. China versucht ja seit Jahren, seinen Griff auf Hongkong zu verstärken, aber das geplante Sicherheitsgesetz hat nochmal eine ganz neue Qualität. Es soll sich gegen alle Aktivitäten richten, die als subversiv und terroristisch gegenüber China eingestuft werden oder auch gegen Aktivitäten, die auf Hongkongs Unabhängigkeit abzielen könnten. Und die Menschen fürchten, dass damit künftig jegliches kritisches Verhalten gegenüber China strafrechtliche Folgen haben kann. Im Kern ist es die Angst, dass mit diesem Gesetz Freiheiten verloren gehen, wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, also all das, was Hongkong ja von China noch unterscheidet.
Der Nationale Volkskongress, der gilt als Scheinparlament, da die Parteiführung bestimmt und hier nur abgenickt wird. Welchen Aufwand treibt man in Peking zum Schutz der gut 3000 Delegierten?
Ja, die Schutzmaßnahmen sind schon besonders streng. Also alle knapp 3000 Delegierten wurden vor Abreise und nach Ankunft hier in Peking auf das Coronavirus getestet. Alle Delegierten haben gestern Morgen in der großen Halle des Volkes eine Maske getragen, nur nicht die oberste Führungsriege der Kommunistischen Partei um Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die saßen ohne Maske da. Eine spezielle Distanzregelung gab es nicht. Die Delegierten saßen ganz normal auf ihren Plätzen. Der Zugang zur großen Halle des Volkes ist aber sehr streng geregelt. Die meisten Journalisten müssen dieses Jahr draußen bleiben. Und sowieso muss ja in China jeder im Alltag diverse Gesundheits-Apps nutzen, die das Infektionsrisiko der jeweiligen Person einstuft. Auch die Politiker haben diese Apps alle auf ihrem Handy. Also man versucht beim Volkskongress mit allen Mitteln zu verhindern, dass es zu einem Corona-Fall unter Delegierten kommt, die ja aus ganz China für diese Veranstaltung nach Peking gereist sind.
Sie haben jetzt diese Tracing-App erwähnt, die verpflichtend ist in China. Wie erleben Sie persönlich den Alltag mit dieser App?
Ja, sie ist mein ständiger Begleiter. Im Alltag geht fast nichts mehr ohne diese Gesundheits-Apps. Ich muss sie vorzeigen, wenn ich morgens Baguette hole, wenn ich mittags in einem kleinen Restaurant hier um die Ecke eine Nudelsuppe essen gehe oder auch wenn ich ins benachbarte Einkaufszentrum will. Es gibt auch verschiedene Apps. Ich habe eine von der Pekinger Stadtregierung, die ich jeden Tag brauche, und eine von der Zentralregierung. Neulich war ich für eine Nacht in Pekings Nachbarstadt Tianjin. Das liegt etwa anderthalb Stunden von hier entfernt. Als ich wiederkam, war mein Bewegungsprofil der letzten 14 Tage verdächtig. So hieß es. Es kam eine Fehlermeldung. Also bestimmte Bewegungsprofile oder Körpertemperaturangaben führen dazu, dass die App nicht mehr auf grün springt. Und dann sind Reisen oder auch nur ein Restaurantbesuch nicht mehr möglich. Und je nachdem, welche Farbe kommt, muss man in Quarantäne oder auch unter medizinischer Aufsicht.
Nun haben die Chinesen ja reichlich Erfahrung mit Überwachungssystemen. Es gibt seit ein paar Jahren auch das Social Score-System, das jeden Chinesen bewerten soll. Derzeit ist es noch in der Testphase, doch ab Ende des Jahres soll das mal verpflichtend werden. Spielen die Gesundheitsdaten, die der Staat ja derzeit in der Pandemie massenhaft sammelt, dafür auch eine Rolle?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Im Moment ist das Sozialpunktesystem noch sehr dezentral organisiert. Es gibt viele Pilotprojekte in unterschiedlichen Provinzen. Für viele Chinesen geht es bislang nur um die Kreditwürdigkeit, also eine Art Schufa Deluxe. Wer also Schulden hat oder Rechnungen nicht bezahlen kann, der wird bereits sanktioniert. Der darf zum Beispiel keinen Schnellzug oder Flugticket mehr kaufen. Aber es gibt die Idee und den Plan, bei den Kategorien, die da eine Rolle spielen, weit ins Private zu gehen, moralisches Verhalten zu bewerten und zu sanktionieren, wobei die kommunistische Partei dann definiert, was moralisch und was unmoralisch ist. Und dann spielen vielleicht Fragen eine Rolle, ob ich meine Eltern regelmäßig im Altenheim besuche oder nicht, ob ich mit Regierungskritik im Internet unangenehm aufgefallen bin oder nicht. Und das ist zumindest die Furcht der Kritiker, dass auch die Bewegungs- und Gesundheitsdaten Teil dessen werden, was dann im Gesamtpaket irgendwie bewertet wird. Daten werden jedenfalls momentan mit diesen Gesundheits-Apps zuhauf gesammelt.
Gibt es denn öffentliche Kritik daran? Sie haben die Kritik gerade erwähnt.
Ja, ich denke, dass gerade durch die Corona-Pandemie die Hemmschwelle nochmal gefallen ist bezüglich dessen, was man bereit ist mitzumachen. Wer irgendwann daran gewöhnt ist, mit seiner Gesundheits-App 10-mal am Tag irgendwelche QR-Codes zu scannen, dessen Schwelle für Zumutbarkeiten sinkt automatisch. Es sind ja derzeit auch nicht nur Apps von staatlichen Stellen im Umlauf, sondern es gibt auch private Anbieter, deren Apps genutzt werden müssen. Da werden Daten gesammelt, von denen man überhaupt nicht weiß, wo das alles landet und was das eigentlich ist. Aber die meisten Chinesen haben ein ganz anderes Verhältnis zur Überwachung, sehen das oft eher positiv, leben ja auch mit einer unglaublichen Dichte an Überwachungskameras im Alltag, nicht selten mit Gesichtserkennung. Und öffentliche Kritik ist in China ja sowieso schwierig, weil es immer Konsequenzen haben kann. Ja, es gibt Kritiker, aber es sind wenige und sie haben es schwer.
Kommen wir zum Schluss noch mal ganz kurz zur Reaktion auf die Pandemie. Im Westen werden gerade Konjunkturpakete, ja, nie geahnten Ausmaßes beschlossen. Welche langfristige Strategie präsentiert die chinesische Führung den Delegierten in Peking?
Ja, Regierungschef Li Keqiang hat in seiner Eröffnungsrede sehr klar gemacht, dass die wirtschaftliche Erholung nach Corona jetzt oberste Priorität haben muss. Er hat auch die Maßnahmen dafür umrissen, zum Beispiel ein Investitionsprogramm in digitale Infrastruktur, konkret Ausbau von 5G, große Datenzentren, auch der Ausbau der Elektromobilität. Zur Finanzierung dieser digitalen Infrastruktur soll es regional ausgegebene Anleihen in Höhe von umgerechnet rund 480 Milliarden Euro geben. Dazu noch neue Staatsanleihen in Höhe von umgerechnet rund 128 Milliarden Euro. Das Haushaltsdefizit der Regierung soll steigen von 2,8 auf 3,6% der Wirtschaftsleistung. Also auch China hat eine Art Rettungsplan nach der Corona-Krise mit Milliardenhilfen, auch mit neuen Schulden. Und das sind außergewöhnliche Maßnahmen für ungewöhnliche Zeiten. So hat es der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang gestern genannt.
Live aus Peking war das unser Korrespondent Axel Dorloff. Besten Dank für diese Einschätzung. Israel versteht sich als einzige Demokratie im Nahen Osten und auch als wirtschaftlicher Motor der Region. Und tatsächlich, jahrelang konnte das Land beeindruckende Wachstumsraten aufweisen und mit einer breiten Forschungslandschaft punkten. Vor wenigen Tagen berichtete eine dem Premierminister unterstellte Forschergruppe, dass sie die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs abgeschlossen habe. Viele Erfolgsmeldungen dieser Sorte gibt es aber derzeit nicht. Im Gegenteil, das Land kämpft in der Krise mit massiven Verwerfungen. Jeder vierte Israeli ist mittlerweile arbeitslos gemeldet. Benjamin Hammer über die neue Erfahrung der Massenarbeitslosigkeit.
Vor ein paar Wochen rührte ein Mann viele Israelis zu Tränen. Yuval Kami betreibt einen Falafel-Imbiss in der Hafenstadt Ashdod. Ein Fernsehteam des Kanals 13 besuchte ihn und fragte, wie das Geschäft laufe, mitten in der Corona-Krise. Da brach der Israeli fast zusammen. Ich habe nichts mehr zum Leben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe eine Familie, Kinder zu Hause. Angeblich haben wir Ladenbesitzer vom Staat Millionen bekommen. Aber das stimmt nicht. Wir haben keinen einzigen Schekel bekommen. Nichts. Ich verspüre das Bedürfnis, mich selbst zu verbrennen. Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Yuval Kami ist in Israel zu dem Gesicht der Wirtschaftskrise geworden, die durch das Coronavirus ausgelöst wurde. In einem Land, das auf den ersten Blick erfolgsverwöhnt war. So wuchs die Wirtschaftsleistung in den vergangenen 20 Jahren in der Regel schneller als in der Eurozone. Wirtschaftskrisen meisterte Israel besser als die meisten anderen Länder. Die Corona-Krise sei ein tiefer Einschnitt, meint Shlomo Svirsky, ein Forscher am wirtschaftspolitisch eher linken Institut ADWA. Es ist klar, dass es diesmal sogar schlimmer wird als in der Zeit der zweiten Intifada von 2001 bis 2004. Vor der Krise herrschte in vielen Teilen der israelischen Bevölkerung praktisch Vollbeschäftigung. Schon in guten Zeiten fragten Kritiker aber, wie nachhaltig diese Arbeitsplätze sind. Vor allem im Niedriglohnsektor. Nun liegt die Arbeitslosenquote bei etwa 25%. Zum Vergleich, in Deutschland liegt sie aktuell bei knapp 6%. Der wichtigste Grund für den Unterschied, die israelische Regierung setzt nicht auf Kurzarbeit. Ein Modell, bei dem die Arbeitnehmer ihre Jobs behalten, weniger arbeiten und der Staat Kurzarbeitergeld zahlt. In Israel werden die Arbeitnehmer in unbezahlten Urlaub geschickt und als arbeitslos registriert. Der Staat zahlt dann Arbeitslosengeld, nicht jedoch an Selbstständige. Das israelische Modell birgt Risiken. Wir haben weiterhin 1 Million Arbeitslose, sagt der Forscher Svirsky. Jeden Tag kommen manche von ihnen zurück in den Arbeitsmarkt, aber das reicht nicht. Es gibt viele, die voraussagen, dass die Hälfte in absehbarer Zeit ohne Job bleibt. Schon vor der Corona-Krise lebte in Israel jeder Fünfte in Armut. In den Statistiken der Organisation OECD schneidet Israel in diesem Bereich regelmäßig mit am schlechtesten ab. Auch die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer als im OECD-Durchschnitt. Der Ökonom Avi Weiss leitet das israelische Forschungszentrum Taub. Er geht davon aus, dass die Ungleichheit in Israel wachsen wird. Die Menschen, die ihren Job verloren haben, hatten ein viel niedrigeres Einkommen als die meisten Israelis. Sie erhielten im Schnitt nur 60% des Durchschnittslohns. Es geht also um die Schwächsten der Gesellschaft, die nun keine Arbeit mehr haben. Deshalb wird die Ungleichheit wachsen. Israel blickt auch wirtschaftspolitisch auf eine bewegte Geschichte zurück. Von der Staatsgründung bis in die 80er Jahre dominierte ein starker, lenkender Staat. Später wurden Teile der sozialen Marktwirtschaft aufgeweicht. Heute erinnert Israel in Teilen an Länder mit einem starken Sozialstaat, wie in Skandinavien, zum Beispiel im Gesundheitssektor. In anderen Teilen jedoch an die sehr freie Marktwirtschaft der USA. Keine Frage, die Menschen bekommen in Israel weniger Sozialleistungen für einen kürzeren Zeitraum, sagt der Ökonom Weiss. Als Arbeitsloser hat man es hier also schwerer als in vielen anderen OECD-Ländern. Auf jeden Fall schwerer als in Skandinavien oder Deutschland. Seit einer Woche hat Israel eine neue Regierung. Die hat erklärt, sich in den ersten Monaten fast ausschließlich um die Corona-Krise kümmern zu wollen. Wirtschaftsminister ist Amir Peretz von der Arbeitspartei. Der verspricht, sich um die Arbeitslosen zu kümmern. Ich trete dieses Amt an, um eine menschliche Wirtschaft zu fördern, sagte er dem israelischen Sender Kan. Eine Wirtschaft, die zwischen Arbeitnehmern, Selbstständigen und dem Weltgeschehen einen Ausgleich findet. In vielen Ländern der Welt, vor allem in Skandinavien, wird das mit Erfolg umgesetzt. Wir sind nicht per se gegen eine freie Marktwirtschaft. Wir wollen eine ausgeglichene Wirtschaft. Skandinavische Sozialpolitik in Israel? Der Sozialforscher Shlomo Svirsky ist skeptisch. Ich würde sagen, dass Wirtschaftsminister Peretz gute Bücher liest, Bücher über den skandinavischen Ansatz. Aber so ist die Lage in Israel nicht. Und Amir Peretz ist nicht in der Lage, diese Pläne umzusetzen. Er ist Wirtschaftsminister. Das ist in Israel eines der schwächsten Ministerien. Premierminister bleibt Benjamin Netanyahu, ein Anhänger des freien Marktes. Für den stehen die vielen Startups, die in Israel gegründet wurden, und die erfolgreiche Hightech-Branche. Doch von diesem Teil der Wirtschaft, meint der Sozialforscher Svirsky, profitiere bislang nur ein kleiner Teil der israelischen Gesellschaft. Abgesehen davon, dass auch viele Startups in der Corona-Krise große Probleme haben, weil das Geld der dringend benötigten Investoren und Investorinnen nicht mehr so locker sitzt. Es wird lange dauern, bis sich die israelische Wirtschaft von der schweren Krise erholt hat. Yuval Kami, der Betreiber des Falafel-Imbiss, der zum Gesicht der Krise in Israel wurde, hat sich nicht erholt. Im Gegenteil, er erlitt einen Herzinfarkt, verursacht vom Stress, sagen seine Ärzte. Glücklicherweise überlebte der Israeli den Infarkt.
In der Corona-Krise kämpft Israel gegen die Massenarbeitslosigkeit. Benjamin Hammer berichtete für uns aus Tel Aviv. Die nationale äthiopische Fluggesellschaft Ethiopian galt in den vergangenen Jahren als Paradebeispiel für das wirtschaftliche Potenzial des afrikanischen Kontinents. Beeindruckende Wachstumszahlen und hohe Gewinne auf der einen Seite und ein Zusammenwachsen des Kontinents durch ein dichtes Liniennetz auf der anderen Seite machten die Fluglinie zum großen Hoffnungsträger. Doch auf den rasanten Aufstieg folgt nun mit Corona der Absturz. Die meisten Flugzeuge der Linie stehen derzeit am Boden. Und während die westliche Konkurrenz auf Staatshilfen in Milliardenhöhe bauen kann, müssen die Äthiopier aus eigener Kraft aus der Krise kommen. Marc Engelhardt über eine Fluggesellschaft mit kontinentaler Bedeutung.
The sky is where we belong. We're not designed to park in the tarmac.
Wir gehören in den Himmel, nicht auf den Asphalt. Der Spot, den Ethiopian Airlines vor wenigen Tagen ins Netz gestellt hat, legt den Finger mitten in die Wunde. Die meisten der 125 Flugzeuge von Afrikas mit Abstand größter Airline stehen seit April unbewegt auf dem Flughafen von Addis Abeba. Die wirtschaftlichen Folgen für die Fluggesellschaft sind dramatisch, wie CEO Tewolde Gebremariam bei einer Pressekonferenz vor wenigen Wochen erklärte.
In den 4 Monaten bis Ende April haben wir Gewinneinbußen von umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro verzeichnet. Ethiopian Airlines befindet sich in einer ernsthaften betrieblichen, finanziellen und kommerziellen Krise.
Jahrelang galt Afrika als Wachstumsmarkt. Ethiopian flog allen anderen voraus, versechsfachte seine Passagierzahlen auf zuletzt 12 Millionen pro Jahr, fuhr als einzige Fluglinie des Kontinents Gewinne ein und investierte kräftig in die Flotte. Als erste afrikanische Gesellschaft flog das Unternehmen mit dem Dreamliner nach China und Indien. So steil wie der Aufstieg ist jetzt der Absturz. Für fast alle afrikanischen Airlines weiß Catherine Kaczynska von der Internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA.
Unsere Prognose geht davon aus, dass afrikanische Fluglinien gegenüber dem Vorjahr 6 Milliarden US-Dollar an Passagiereinnahmen verlieren werden. Zudem besteht das Risiko, dass jeder zweite Job in der afrikanischen Flugbranche verloren geht. Das wären 3,1 Millionen Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr wird zudem mehr als jeder zweite Flug ausfallen.
Bei Ethiopien gibt es nach Angaben des Unternehmens noch keine Entlassungen. Die gut 8000 Jobs sind gut bezahlt, ganze Großfamilien hängen von ihnen ab. Schon unbezahlter Urlaub, der bei Ethiopien im Gespräch ist, hätte deshalb weitreichende Folgen. Doch die Flugausfälle haben Konsequenzen weit über die Branche hinaus. Von den 62 afrikanischen Destinationen, die Äthiopien anfliegt, war am Freitag nur Hargeisa in Somaliland erreichbar. Gerade für kleine Länder wie Togo, wo Äthiopien einen zweiten Hub betreibt, Burkina Faso oder Äquatorialguinea, bedeutet das eine Zwangsisolierung der besonderen Art. Denn Äthiopien ist oft die einzige Fluggesellschaft, die diese Länder mit dem Rest des Kontinents verbindet. So bleiben Passagiere am Boden und nicht nur sie, wie David Dodge vom Weltpostverein warnt.
One of the less well-known facts about the international postal network.
Eine der Fakten des weltweiten Postverkehrs, die wenigen bewusst ist, ist die, dass er zu fast 90% vom Flugverkehr der Passagiermaschinen abhängt. Mit der Aussetzung dieser Flüge ist auch der Postverkehr weitgehend eingestellt worden.
The international mail stopped moving.
Ganze Regionen in Afrika sind vom Flug und damit auch vom Warenverkehr durch die Post abgeschnitten. Im Vergleich zu anderen Airlines auf dem Kontinent steht Ethiopian Airlines allerdings verhältnismäßig gut da. Einen Teil seines Geschäftsmodells stellte das Unternehmen kurzfristig um. Tewolde Gebremariam.
Wir haben Hilfsgüter einer Stiftung in 51 afrikanische Länder ausgeliefert. Die afrikanischen Regierungen haben das ausdrücklich begrüßt, denn darunter waren auch wichtige medizinische Güter zur Bekämpfung der Corona-Krise. Masken, Handschuhe und Tests.
Gloves, Testing Equipment.
Seit einem Monat ist Addis Abeba das Drehkreuz für die humanitären Flüge des Welternährungsprogramms. Die mehr als 20 Maschinen, die Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter auf dem ganzen Kontinent und darüber hinaus verteilen, stammen alle aus der Flotte von Äthiopien. Die Cargoflüge halten die Fluggesellschaft vorläufig in der Luft, wie der Äthiopien-Chef einräumt.
Cargo airplanes are busy.
Unsere Cargomaschinen sind ausgelastet. Aus mehreren Passagiermaschinen wurden Sitze ausgebaut, um mehr Raum für Fracht zu haben. Das soll sicherstellen, dass wir diese Krise auch überleben und vielleicht sogar stärker aus ihr hervorgehen.
Allerdings macht das Frachtgeschäft gerade mal 15% des Unternehmensumsatzes aus. 4/5 stammen aus dem Passagiergeschäft. Und das liegt weiter brach. Zwar soll es langsam wieder hochgefahren werden, doch nach Schätzungen der IATA kann es 2 Jahre dauern, bis die Branche sich erholt hat. Für die Staatsairline Äthiopien wird das eine schwierige Zeit, denn anders als etwa in Europa stehen in Afrika weder Bankkredite noch Staatsgelder bereit, um die Liquidität zu sichern. Dem äthiopischen Staat fehlen dafür schlicht die Devisen.
Absturz eines afrikanischen Hoffnungsträgers Marc Engelhardt über das Schicksal der einzig profitablen Fluggesellschaft Afrikas. In der internationalen Diplomatie ist es vergleichsweise ruhig geworden um das Schicksal der Rohingyas, die seit ihrer Flucht vor gut 2,5 Jahren aus Myanmar im Süden von Bangladesch in Lagern hausen. Hunderttausende Rohingyas leben heute allein in dem größten Flüchtlingslager der Welt in Cox's Bazar an der Küste. Die Versorgung in dem überfüllten Lager ist schon in normalen Zeiten schwierig, zumal vor einigen Tagen die ersten Corona-Fälle in dem Lager bestätigt wurden. Die ohnehin angespannte Lage wird jetzt durch die Folgen einer Naturkatastrophe verschärft. Ein schwerer Zyklon hat in dieser Woche weite Teile Südasiens getroffen. Bernd Musch-Borowska über die Folgen für die Region.
Den Bewohnern der Küstenregionen im Golf von Bengalen bot sich ein Bild des Grauens, als sie nach dem Durchzug des Zyklons Amphan in ihre Dörfer zurückkehrten. Die meisten Opfer und die größte Zerstörung gab es in den indischen Bundesstaaten Odisha und Westbengalen, wo die Millionenstadt Kolkata liegt, die einst Kalkutta hieß. Doch auch in Bangladesch, das von Amphan nur gestreift wurde, haben die heftigen Stürme und starken Regenfälle Erdrutsche ausgelöst und Überschwemmungen verursacht. In Satkura, einer kleinen Ortschaft im Flussdelta des Ganges, versucht die junge Mutter Salma Begum in den Trümmern ihres Hauses noch Brauchbares für den Neuanfang zu finden.
Vor dem Zyklon sind wir in einen der Schutzräume geflüchtet. Jetzt versuchen wir hier unser Leben wieder aufzubauen. Unser Haus ist völlig zerstört worden.
Millionen von Menschen waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, als der Wirbelsturm über den Golf von Bengalen auf die Küste zukam. Angesichts der Corona-Pandemie keine leichte Aufgabe, denn für die Evakuierung wurden viel mehr Fahrzeuge und Notunterkünfte benötigt als sonst bei Naturkatastrophen dieser Art. Auch in den Rohingya-Flüchtlingslagern in Cox Bazar und Kutapalong waren die Auswirkungen des Zyklons spürbar. Überschwemmungen, Erdrutsche und zerstörte Unterkünfte haben die ohnehin schwierigen Lebensbedingungen in den Lagern im Süden von Bangladesch noch weiter verschlechtert. Zwar hat der Wirbelsturm Amphan in den Rohingya-Flüchtlingslagern offenbar keine Todesfälle verursacht, doch wurden inzwischen die ersten Corona-Fälle bei den Rohingya registriert. Seitdem wächst die Sorge vor einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen. Die unvermeidbare Nähe in den engen Behausungen und die unzureichende hygienische und medizinische Versorgung könnten eine Ausbreitung von Covid-19 beschleunigen, befürchtet Shamin Jahan, der Landesdirektor der Hilfsorganisation Save the Children.
This is a very densely populated camp. 40.000 to 70.000 population lives in a per square kilometer.
Cox's Bazar ist ein sehr dicht besiedeltes Lager. 40 bis 70.000 Menschen pro Quadratkilometer leben dort auf engstem Raum. Und da das Coronavirus extrem ansteckend ist, kann es sich sehr schnell ausbreiten.
This sort of, you know, the disease.
Rund 1 Million Rohingya leben seit knapp 3 Jahren in den Lagern in Cox's Bazar und Kutapalong im Süden von Bangladesch, nachdem sie aus dem benachbarten Myanmar vertrieben wurden bzw. vor der Gewalt der Soldaten von dort geflohen waren. Doch die Rohingya-Flüchtlingslager sind nicht die einzigen Elendsviertel in Bangladesch. Auch in den Slums der Hauptstadt Dhaka breitet sich das Coronavirus aus. Auch dort leben viel zu viele Menschen unter erbärmlichen Bedingungen, auf engstem Raum. Vor allem Tagelöhner mit ihren Familien, Männer und Frauen, die nur dann Geld für Essen haben, wenn sie Arbeit finden. An den Essensausgabestellen der Hilfsorganisationen drängen sich die Bedürftigen. Moklisur Rahman, ein Bettler, hat sich gerade seine Ration abgeholt.
Niemand kümmert sich um uns, niemand hilft den Armen. Manche geben uns was zu essen, ein bisschen Reis und Linsen, das ist alles.
Der weltweite wirtschaftliche Stillstand brachte auch die Textilindustrie in eine Krise. Anfang April stornierten internationale Modeketten ihre Aufträge bei den Zulieferern. Wie die Tageszeitung Daily Star berichtete, sind die Textilexporte von Bangladesch allein in der ersten Aprilwoche um mehr als 77% eingebrochen. Bis heute haben viele Textilarbeiterinnen und Arbeiter ihr Geld noch nicht bekommen. Trotz Corona-Ausgangssperre gingen sie Mitte Mai auf die Straße, um zu protestieren.
Unseren Lohn für März haben wir in 3 Raten bekommen, für April noch gar nichts. Und jetzt haben sie unsere Fabriken auf unbestimmte Zeit geschlossen. Deswegen protestieren wir. Wenn sie die Fabrik schließen, dann müssen sie doch wenigstens die ausstehenden Löhne zahlen.
Bangladesch ist nach China die weltweite Nummer 2 unter den Bekleidungsproduzenten. Allein im letzten Geschäftsjahr, das im Juni 2019 zu Ende ging, hatten die Textilexporte einen Umfang von mehr als 34 Milliarden Dollar. Knapp 85% der Gesamtexporte von Bangladesch.
In Indien und Bangladesch hat der Zyklon Amphan schwere Zerstörungen angerichtet. Bernd Muschborowska über die Folgen. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Manfred Götzke und dem Thema Ausbildung in der Corona-Zeit droht jetzt die Azubi-Krise. Sie können sich an der Sendung beteiligen unter 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.